Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Sumit Kumar zu Gast. Sumit hat neben seinem Vollzeitjob nachts eine Finanz-App aufgebaut. Wie er das geschafft hat und über Erfolg und Geld, darüber sprechen wir jetzt.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Hallo Sumit.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Du hast ja eine sehr interessante Karriere hingelegt. Also neben deinem Job diese App nachts programmiert und jetzt zu einem Unternehmen aufgebaut. Wir werden gleich genauer darüber sprechen, wie das damals so war. Was mich interessiert, ich war auf deinem Twitter-Account und du hast einen Tweet angeheftet vom Dezember 2023, wo du schreibst: Ähnliches passiert, ich habe mein erstes Startup verkauft, Geoman. Und hier ist ein Screenshot von einer Überweisung von 440.000 Euro, die du für das Startup bekommen hast auf dein Konto. Was war das Erste, als du diese Überweisung gesehen hast? Was hast du gedacht?
Ja, dass man so eine, also ich persönlich habe so eine Zahl noch nie gesehen, als Überweisung oder auf dem Konto oder sonst was. Also für mich persönlich definitiv ein Riesen-Win an sich, da überhaupt hinzukommen oder mal so weit gekommen zu sein. Aber das ist jetzt auch nicht dieser lebensverändernde Exit, von dem viele Gründer träumen. Ja, also ich mache mir da auch nichts vor. Deswegen, ich habe es auch Mini-Exit genannt sozusagen. Ich habe das vor allem gemacht, um ein bisschen mehr Headspace zu bekommen, also mich mehr auf Parkett fokussieren zu können. Aber trotzdem, also ich will es auch nicht unter den Tisch kehren. Es ist mehr, als ich oder jeder aus meiner Familie jemals irgendwo hatte. Es ist immer noch auf der Firma, ja? Es ist nicht auf meinem Privatkonto, aber trotzdem. Also
es ist fast eine halbe Million, das ist fast schon eine halbe Million. Eine nice Überweisung. Was hast du mit dem Geld gemacht? Also du meinst es immer noch auf dem Konto oder hast du da irgendwas?
Ja, liegt da noch. Ich weiß es noch nicht. Möglichkeiten gibt es natürlich. Ne? Man könnte Immobilien, man könnte es auch einfach normal an der Börse investieren. Ich könnte es in Parkett investieren. Ich könnte es vielleicht in eine neue Unternehmung investieren. Ideen gibt es viele, aber ich überstürze auch nichts.
Kurz zu diesem Startup, was du damals verkauft hast, in einem Satz, was waren das?
Geodatenmanagement. Brauchen mehr Firmen, als man denkt. Also darüber könnten wir jetzt auch zwei Tage sprechen. Aber das ist wirklich sehr nischig. Aber von Agrarunternehmen, Logistikunternehmen, Governments, die NASA und so weiter, alle haben diese Open-Source-Software benutzt, die ich damals programmiert hatte. Und davon gibt es eine Pro-Version, die auch entsprechend genutzt wird. Ja, Geodatenmanagement im Prinzip. Drohnen-Companies, autonome Fahrzeuge, alles Mögliche, brauchen alle Geodaten und nutzen das.
Und ich meine, diese Summe, fast eine halbe Million, die du da bekommen hast, du hast gerade selbst gesagt, mehr als jemals in deiner Familie das Geld da war. Was haben denn deine Eltern gedacht, als du ihnen gesagt hast, ey, guck mal, was ich gerade für eine Summe bekommen habe?
Ich weiß gar nicht, ob die das wissen. Also sie folgen mir auf nicht, folgen mir nicht auf Twitter. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt gehabt und natürlich ist für uns ist das immer unvorstellbar gewesen, sowas. Ja, das sind einfach Summen, mit denen man nichts anfangen kann. Also mir ist schon klar, dass das... Wir reden nicht von Millionär oder Milliardär oder sonst irgendwas, das sind nochmal ganz andere Geschichten, aber das ist einfach ein Niveau, über das wir nie großartig nachdenken konnten. Deswegen, wenn ich über Geld nachdenke, ich bin auch sehr strikt, also zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen oder so, das würde ich jetzt nicht einfach so machen, weil ich mich nicht gut genug damit auskenne. Ich müsste mich erstmal ein halbes Jahr damit richtig beschäftigen und so weiter. Deswegen liegt es jetzt erstmal da, aber als ich das meiner Mutter, glaube ich, erzählt hatte, ich meine, ich habe es erzählt, wenn nicht, hoffentlich, vielleicht weiß sie es jetzt, einfach, da gab es dann Glückwünsche und krass und dann wurde nochmal ein bisschen nachgefragt, aber die wissen auch, dass das für mich halt so ein komplettes Nebending war. Ich habe wieder ein paar Stunden im Monat investiert, meine meiste Zeit geht im Parkett und ich sehe nur Probleme, die es zu lösen gibt. Ich gucke selten nach hinten und feiere mal was. Ein bisschen ein Nachteil, glaube ich, in so einer Gründer-Journey. Aber deswegen, ich habe es erzählt und dann ging es auch schon weiter nach vorne.
Was bedeutet denn Geld für dich?
Vor allem Freiheit und Möglichkeiten. Also Geld bedeutet für mich, dass ich die Möglichkeit habe zu wählen, an was ich arbeite, mit wem ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Da gibt es so ein paar Dimensionen. Wenn man Geld auf der Kante hat oder nicht angewiesen ist auf ein bestimmtes Einkommen und so weiter, dann gibt es einem mehr Freiheiten. Und das heißt dann, das kann sowas sein wie, ich kann jetzt in Teilzeit gehen, weil ich den Rest mir selber finanzieren kann oder durch Dividenden oder was auch immer. Das kann heißen, ich habe die Möglichkeit, selber zu gründen und kann 2 Jahre überbrücken. Das kann sein, wenn ich meinen Job verliere, kann ich 12 Monate überstehen. Das sind alles Freiheiten, die einem Sicherheit geben. Und ich hatte, bis ich 30 war, Schulden und nicht kein Euro gespart, sondern einen Haufen Schulden. Und als die Schulden weg waren und ich das erste Mal ein bisschen was angespart hatte, 10.000 Euro, 20.000 Euro, das war für mich, als ob ein Riesengewicht, von dem ich gar nicht wusste, dass es da ist, im Hinterkopf plötzlich weg war. Ja, oder ein Druck, vor allem dann mit Familie. Und das sind einige Jahre an Freiheit für mich und meine Familie, unabhängig davon, wie schwierig das jetzt mit den anderen Businesses läuft oder wie es mit Parkett läuft. Ich muss für mich wissen, wenn das down geht, wenn das nichts funktioniert, wenn morgen alles weg ist, dann kann ich mit dem Geoman-Exit noch ein paar Jahre überstehen, bis mich wieder jemand einstellt oder so. Ja, was auch immer es ist.
Stichwort Schulden. Was waren das damals für Schulden, die du begleichen musstest?
Das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich, Konsumschulden. Also einerseits BAföG und andererseits Konsumschulden. Ich war damals einfach komplett dumm. Ich habe wirklich viel verdient und es kam rein und ging 1:1 wieder raus. Nichts gespart.
Was war das Dümmste, was du dir gekauft hast?
Boah. Das ist das Hauptproblem. Ich habe nicht Sachen gekauft, die dann verstaubt sind. So hier eine Drohne, da eine Spiegelreflex oder so. So war ich nicht drauf. Sondern viel Party, viel Essen gehen, Urlaube, solche Sachen. Ja, sagen wir mal, Erinnerungen gesammelt. War das dumm? Ich glaube, es war eher dumm, dass ich das einfach nicht wusste. Wenn du mich fragst, Digga, du verdienst 5.000, 6.000, 7.000 Euro, wo ist das Geld am Ende? Du hast nichts gespart und ich konnte es dir nicht sagen. Das ist das Dümmste daran gewesen.
Also das gute alte Haushaltsbuch.
Korrekt. Ja, ich habe dann hier Finanztipp, Finanzfluss, die ganzen Educator und Bücher vor allem gelesen, um mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann halt relativ zügig angefangen, meine Sparrate hochzuschrauben, dann am Einkommen gearbeitet und so, damit ich mir was zusammensparen kann.
Was sind denn so die besten Bücher, die man lesen sollte im jungen Alter?
Also ich weiß, dass der Autor mittlerweile etwas, ich finde hier Kiyosaki, seine ersten Bücher, wie heißt es nochmal?
Rich Dad Poor Dad,
genau, das hat für mich wirklich viel geändert am Mindset. Cashflow Quadrant fand ich auch sehr, sehr gut vom Prinzip her, was Unternehmertum versus Freelancer und so bedeutet. Die beiden haben mir sehr geholfen und dann das Buch heißt einfach nur Money von diesem Coach. Auch der finde ich so, hat so einen bestimmten Ruf,
aber
das Buch
Auto
hat mir sehr geholfen. Wie heißt denn dieser Übercoach aus den USA?
Tony Robbins.
Dem seine Bücher haben mir auch sehr geholfen. Die weiß ich noch, habe ich mehrmals gelesen und das habe ich mir so ein bisschen einverleibt und dann halt viel Weisheit, ne, so Charlie Munger und Warren Buffett und so.
War Geld für dich, wenn du Stichwort sagst BAföG oder so viel Geld hattest du früher nicht, war Geld für dich schon immer so eine Motivation, dass du reich werden wolltest oder was erreichen wolltest, so als jugendlicher Kind? Oder wie kam so, dass du gesagt hast, okay, ich will irgendwie mehr machen als der Rest?
Mehr machen als der Rest, weil es war so, meine Mutter hat mir das tatsächlich erzählt, wir kommen halt aus einer Welt oder Situation, meine Mutter war alleinerziehend, zwei Kinder und im Gesundheitssektor, also Krankenschwester, das heißt, unser Geld war am 20. weg, immer. Und sie hat mir erzählt, dass ich als Kind gesagt habe, wenn mich immer gefragt wird, was will ich werden, wenn ich groß bin und so weiter, dass ich immer gesagt habe, so, ich will einfach nur genug verdienen, dass am Ende vom Monat noch was übrig ist. Dass ich bis zum 31. komme sozusagen. Das habe ich auch geschafft und leider dann halt auch voll verballert alles. Aber das war immer so das hat mich wohl geprägt so ein bisschen als Kind, dass ich da, deswegen haben wir auch mit 14 angefangen zu arbeiten. Also ich und mein Bruder, um halt meiner Mutter was dazuzugeben und so weiter. Und was hat mich dann motiviert? Es ist nicht unbedingt dieses Reichwerden, sondern es war mehr so ich laufe durch Hamburg oder Stuttgart oder was auch immer und ich sehe diese krassen Häuser und diese krassen Karren und ich denke mir, wie kann man sich das leisten? Was für ein Niveau muss da hin? Und dann habe ich angefangen, halt mich darüber zu informieren. Es ging mir nicht darum, das zu sagen, ich gönne denen das nicht oder irgendwas. Ich wollte verstehen, wie machen die das? Und dann sowas wie The Millionaire Next Door und so weiter, die das so ein bisschen aufdecken, aber auch dein Podcast, die so ein bisschen beleuchten, wie sind die Leute da hingekommen? Welche Möglichkeiten gibt es? Das fand ich super beeindruckend. Und vor allem, sind die Leute so viel schlauer als ich? Oder kann ich das auch machen? Oder kann ich irgendwas machen in dem Bereich? Und dann habe ich gemerkt, dass Reichtum, Wohlstand gar nicht so sichtlich sein muss. Du musst nicht mit dem Lambo rumfahren, sondern wenn du zu den Mittelstand nimmst, das sind alles so Hidden Champions, die haben alle, das sind alles Millionäre, die Gründer, aber die zeigen das halt nicht so, sondern die haben ein sicheres Leben und viel Freiheiten eben. Und dann bin ich so reingekommen in diese Bootstrapper-Szene, in dieses, okay, Underdog beziehungsweise Hidden Champion, du baust halt was in einer Nische, keine Sau kennst und das reicht dann gegebenenfalls auch. So bin ich halt auch zum Unternehmertum gekommen, weil ich gesehen habe, okay, wenn du Karriere machen willst und du willst, sagen wir mal, 1 Million im Jahr, nur mal als Beispiel, 1 Million im Jahr irgendwie einnehmen, dann musst du in die Top, 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 Top Elite kommen. Aber Unternehmen, die 1 Million Profit im Jahr schaffen, wirkt schon fast leichter. Das ist aber nicht der VC-Case, wo du 100 Millionen Umsatz machen musst oder so, um den Return für die Investoren zu kriegen. Das heißt, ich habe so für mich gesagt, okay, ich will Unternehmer werden, weil ich will ein Problem lösen, ich habe Bock, das selber zu machen, ich will mir selber beweisen, dass ich das kann, bis ich an eine Grenze stoße, wo ich merke, okay, ich schaff's nicht mehr. Das kann gleichzeitig meine finanziellen Ziele, wenn es erfolgreich ist, supporten. Und auf der anderen Seite schieße ich nicht so hoch, dass ich 99% Failure Rate habe, sondern ein Unternehmen kann halt erfolgreich sein, solange es profitabel ist. Und ob das dann 500.000 Umsatz sind oder 5 Millionen oder 50 Millionen, ist egal, solange ich profitabel wirtschafte. Und so habe ich halt gestartet und ich glaube, das ist auch wie früher Unternehmen gegründet wurden, Mittelstand und so, Industriegebiete. Jetzt die aktuelle Startup-Szene hat da ein bisschen anderen Vibe. Es dreht sich gerade ein Ticken mehr Richtung Profitabilität ist wieder cool. Aber jetzt so die letzten 10 Jahre war das ja mehr so, ja scheiß drauf, hier habe ich ein PowerPoint, gib mir 10 Millionen und wir machen irgendwas Großes. Und selbst wenn die Idee valide ist und mit 10 Millionen im Jahr funktioniert hätte, profitabel, war das nicht das Ziel, sondern groß oder gar nicht. Und das war nie mein Ziel.
Was war dein Ziel?
Profitables Unternehmen, das mir Freiheiten ermöglicht, das meinen Mitarbeitern Freiheiten ermöglicht und für unsere Kunden ein geiles Produkt entstellt. Und ganz simple Transaktion. Wir machen ein geiles Produkt und wir verlangen Geld dafür. Kein Drumherum, kein irgendwie mit Daten oder irgendwas, sondern ganz simpel. Wir verkaufen was und das ist es wert, dass mir jemand dafür bezahlt. Das ist alles.
Was war denn so dein Learning, wenn du das gesehen hast und dich damit befassen wolltest, Bücher gelesen hast, vielleicht dich mit Leuten getroffen hast und lernen wolltest, wie sie es geschafft haben? Was sind denn deine größten Erkenntnisse? Wie schafft man das denn?
Also für mich, das Learning war vor allem, wie das so funktioniert. Also das mag jetzt für die Hörer deines Podcasts vielleicht nichts Neues sein, aber ich habe das damals auf jeden Fall so gelernt, beziehungsweise ich fand das überraschend, war einfach die Erkenntnis, der Typ, der da wohnt, dem gehört das Haus nicht. Der hat eine Firma, dem das Haus gehört. Und der vermietet sich selber die oberste Etage unter und der Rest ist Business. Das Auto oder die 2 Autos, die da stehen, gehören nicht dem, die gehören der Firma. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, dieses ganze Prinzip, du hast eine Holding Company, mit der gründest du die Firma macht Umsatz. Wenn du 10 Mitarbeiter hast, dann machst du wahrscheinlich schon irgendwo in der Nähe von 1 Million Umsatz, vielleicht, ja, je nach Marge und so weiter. Und wenn du 1 Million Umsatz machst, dann sind erstmal die Privatausgaben, die du, also Privatausgaben in Anführungszeichen, dein Leben und dein Business vermischen sich und dann dein iPhone, deine Handyrechnung, dein Internet und so weiter, ist dann plötzlich über die Firma. Und wenn du es brutto von der Firma zahlst, ist es einfach was ganz anderes, wie wenn du das netto von deinem Gehalt sozusagen zahlst. Und diese ganzen Prinzipien, wie Unternehmer das machen und was da alles geht, selbst, also was ich als Grauzone empfinden würde, was aber so viel gemacht wird, wo ich noch gar nicht mal nicht drüber nachdenke oder in der Lage bin, denke ich mir, okay, das sind einfach Systeme, die man verstehen muss. Und die auch nur funktionieren, wenn man ein Unternehmen hat. Und wenn man halt schafft, ein Unternehmen aufzubauen, das so viel größer ist als man alleine. Also als Freelancer bist du alleine und wenn du 200.000 Euro Umsatz im Jahr machst, dann ist es schon krass und du hast wahrscheinlich einen sehr guten Lebensstil damit. Aber wenn du es schaffst, ein Unternehmen aufzubauen, das 10 Millionen Umsatz macht, das 30, 40 Mitarbeiter hat, dann ist dein Lebensstil eine kleine Kostenfaktor auf diesem Business. Es ist egal sozusagen. Ja, wenn du willst jedes Jahr ein neues iPhone, ist egal. Ohne Business mit einem Einkommen überlegst du dir das 3, 4, 5 Mal, ob du dir ein neues iPhone kaufst. Wir reden jetzt nur von Konsum, ja, aber das waren so für mich, wo ich einfach verstanden habe, okay, ich muss ein Unternehmen gründen, um da hinzukommen. Das war nicht der einzige Grund, ein Unternehmen zu gründen, aber das steht dahinter. Diese Leute, die diese Häuser besitzen, haben ein Unternehmen. Es gibt den seltenen Fall, oder es gibt die Fälle, die haben geerbt und haben das privat gekauft oder so, aber ich kann nicht jemand herzaubern, der mir was vererbt. Das heißt, mich haben die Leute interessiert, die das selber geschafft haben, die das selber aufgebaut haben. Das war für mich die Inspiration. Und die sind alle Unternehmer. Ja. Alle. Und da habe ich gesagt, okay, das muss ich mal überlegen, ob das nicht der Pfad ist, den ich gehen sollte. Ja,
ich glaube, wenn man sehr erfolgreich werden will, dann muss man sein eigenes Ding machen. Weil ich glaube, in dieser Corporate-Leiter, da kann man irgendwie aufsteigen. Da kann man auch irgendwie Einkommensmillionär werden, wenn man irgendwie ziemlich oben ist. Aber letztens war Aki Reinke, der CEO der Union Investment, zu Gast, der hier sozusagen verraten hat, wie viel er verdient. 700.000 fix, 500 noch erfolgsbasiert. Und er ist CEO von Union Investment. Und ich glaube, als Unternehmer kann man viel schneller, sagen wir mal, 700.000 fix verdienen, als wenn man irgendwo angestellt ist.
Das Ding ist halt, dass man als Unternehmer eine ganz andere Incentive-Struktur hat. Du baust dir üblicherweise kein hohes Einkommen auf, sondern du baust dir ein Asset auf und der Payment Day ist viel später. Entweder wenn du genug Cashflow hast, um dir was auszuschütten oder wenn du es verkaufst oder einen Teilverkauf machst oder irgendwie sowas. Und am Anfang geht alles rein. Ich habe mein Gehalt gefünftelt, als ich Vollzeit in Parkett gegangen bin.
Was heißt gefünftelt?
Fünftel von meinem vorigen Gehalt.
Aber wie viel hast du vorher, meine ich?
Vorher hatte ich ja, ich war ja bei einem US-Tech-Unternehmen. Das heißt, ich hatte ein paar 100.000 Euro Gehalt im Jahr, mhm, mit inklusive Shares und so. Und bei Parkett habe ich mir das absolute Minimum ausgezahlt, damit wir Essen kaufen können und so weiter. Aber der Rest ging da rein. Bis heute zahle ich mir 0 Euro aus, sondern mache das halt jetzt Geoman und so weiter. Also was ich da verkauft habe, ja, davon zahle ich mir privat Gehalt. weil ich will, dass Parkett wächst, ich will das alles da rein investieren. Und solange es gut wächst und solange es groß wird, baue ich halt ein Asset auf. Und die Wette ist, dass ich entweder später durch einen Verkauf den Return habe oder dass ich ein Cashflow generierendes Business aufbaue, ein profitables Business, wo ich mir wiederum Dividenden, Ausschüttung, was auch immer, Möglichkeiten gibt es ja dann viele, mein Leben finanzieren kann sozusagen. Und kann man sich 700.000 da als Unternehmer aufzahlen, kommt man da schneller hin? Ich weiß nicht, ob man wirklich schneller hinkommt. Ich würde sagen, ja, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, weil werd erstmal CEO von, ja, von so einer Bank oder ja, sowas. Ja, das dauert 20 Jahre oder so. Aber es sind auch ganz andere Skillsets. Du bist dort Manager, du bist Maintainer, du musst da ist viel Politik im Spiel. Ja? Du musst wissen, wie du die Corporate Ladder hochgehst und es kann ein Skillset sein, dass du gut kannst, dann ist es vielleicht der Weg. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach extrem niedrig und du bist angewiesen darauf, dass dich andere befördern. Und ich war immer jemand, der, ich wollte die Sachen permissionless, ich wollte nicht die Erlaubnis von jemand einholen. Deswegen habe ich so eine Abneigung gegen das Pitchen für Geld, sondern ich wollte sagen, was kann ich alleine machen? Ich muss programmieren lernen, ich muss Sales lernen, ich brauche Internet und einen Laptop. Und dann kann mich niemand aufhalten sozusagen. Ja, es kann sein, dass ich es nicht schaffe, aber das liegt dann an mir. Und nicht jemand anders verbietet mir, das zu tun. Im Corporate-Umfeld bin ich darauf angewiesen, auf alle anderen. Ja? Dass sie das approven und meinen Weg supporten und so weiter. Und das ist nice. Ich will nicht sagen, dass man es nicht ohne andere Leute schafft, das auf jeden Fall. Aber was Parkett betrifft, oder beziehungsweise die Unternehmen, die ich gegründet habe und die Software, die ich geschrieben habe, da habe ich nicht auf Erlaubnis gewartet von irgendwem und das war das Schöne daran. Und das braucht auch niemand. Mit dem Internet hat jeder die Möglichkeit, es zu machen. Muss nicht Software sein, kann auch YouTube sein, kann was auch immer sein. Und du kannst einfach loslegen. Ja? So einen Podcast starten, brauchst du nicht die Erlaubnis von jemandem, kannst einfach loslegen. Und das hat mich extrem fasziniert, dass ich sagen konnte, okay, ich bin komplett im Driver's Seat. Wenn ich das schaffe, dann will ich Vollgas geben und die nötigen Probleme löse und nicht, weil es mir irgendjemand verbietet. Und wenn ich es nicht schaffe, dann liegt es nur an mir. Der Fehler, ich kann ihn nur bei mir suchen. Und das war mir ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, ich habe das selbst unter Kontrolle, diese ganze Situation. For better or for worse, ja, musst du dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Also es ist nicht easy und man kann halt nicht einfach von der Arbeit heimkommen und abschalten. Das heißt, also bei mir waren das 2 Jahre wirklich 24/7 Vollgas, da hat viel drunter gelitten, aber ist halt so. Ja.
Wir sprechen gleich über Parkett ein bisschen genauer. Wie bist du da hingekommen? Was mich interessiert, was hast du studiert und warum?
Also studiert habe ich Maschinenbau, sage ich jetzt so einfach mal. Es war ein bisschen mehr BWL dabei. Also so ein Mix zwischen Wirtschaftsingenieur und Ingenieur in Stuttgart. Habe es aber nicht zu Ende gemacht. Also ich habe keinen Abschluss. Ich bin keine Werbung fürs deutsche Bildungssystem. Unser Haushalt auch nicht. Also meine Frau ist auch sehr weit gekommen ohne Abschluss.
Also auch kein Bachelor sozusagen?
Kein Bachelor. Abi. Schlechtes Abi.
Was für ein Abi?
Habe ich. Das will ich nicht drüber reden. Ist auf jeden Fall schlecht.
Schlechter als 3,0?
Ja. Glaube ich schon. Ich habe schon aber lange nicht mehr drauf geguckt.
Ist doch geil. Also wenn man danach es trotzdem schafft.
Ja, es hat nicht geholfen, ja, sagen wir es mal so. Also ich sag mal so, das habe ich letztens auch woanders erzählt, wenn ich mich wo beworben habe, dann hat mein Lebenslauf ist im Müll gelandet immer. Es war komplett irrelevant. Verschiedene Thematiken, aber wenn du in einer Kleinstadt wohnst, das sage ich jetzt einfach mal so, weil es war so, aber ich will das nicht als Entschuldigung nehmen. Jemand wie ich, mein Name aussehen vor 20 Jahren, wenn du eine Bewerbung schickst, du hast ein scheiß Abi, abgebrochenes Studium und so weiter, vergiss es. Du wirst nicht genommen, weil du konkurrierst mit den 1.0 Bachelorn oder Mastern, kommst nirgends rein. Deswegen, ich muss es immer, immer schon anders machen. Ich habe noch nie einen Job durch eine Bewerbung bekommen, noch nie. Immer anders drumherum arbeiten und dafür sorgen, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Und das würde ich sehr empfehlen, weil es einfach hilft, wenn man diesen Skill hat, wenn man das versteht. Wie schaffst du es obendrauf auf diese Bewerbungsunterlagen? Wie schaffst du es, dass der Chef, wenn er denkt, ich brauche jetzt jemanden für den Job, ich muss jetzt langsam, dann kommt dein Name als erstes rein. Das hilft auf jeden Fall, ob du ein 1er-Abi hast oder nicht, oder eine 1er-Bachelor oder Master. Du konkurrierst ja mit anderen, die auch 1er haben. Und wenn das nur auf dem Papier ist, ist es sehr viel schwerer, wie wenn dich die Person kennt, wenn die mal Händedruck von dir gesehen hat, mal in die Augen geguckt hat, sehen, wie du agierst und so weiter. Das heißt, ich bin immer andere Wege gegangen und musste mich da sozusagen hocharbeiten und immer beweisen, immer niedriger anfangen, immer Hände schmutzig machen und sagen, ich arbeite für die Hälfte, ich arbeite umsonst 2 Wochen, ich zeig dir, was ich kann und dann reden wir nochmal. Immer so. Und dieses Beweisen müssen, das war so, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall eine sehr positive Erfahrung im Sinne von, es ist egal, was passiert. Und wenn ich wieder in einer Bar arbeiten muss oder auf der Baustelle oder was, ich hatte schon überall Jobs, ist egal. Ich lerne es und ich mach's und ich beweise mich und dann geht's weiter. Und das hat mich sagen wir mal, hat für mich sehr gut funktioniert. Ich weiß, dass es nicht für jeden ist, so vom Typ her. Aber für mich hat es sehr gut funktioniert und damit konnte ich das sozusagen ausgleichen, sodass niemand mehr danach fragt. Es gibt immer noch Institutionen und Arbeitgeber, die danach fragen, aber ich hatte trotzdem Jobs bei Daimler oder bei Porsche, die nur Master nehmen, bin trotzdem irgendwie reingekommen. Ja, also es geht schon. Und wie bin ich jetzt da hingekommen? Also studiert habe ich das, genau, habe dann abgebrochen und dann bin ich komplett ins Freelancer-Dasein im Programmieren. Das habe ich mir ja selber beigebracht, als ich Teenie war, 15, 16, habe ich Programmieren nebenher so gelernt und ich habe es auch nicht studiert oder sonst was. Also es war alles Learning by Doing.
Welche Sprachen kannst du programmieren?
Ich habe, also das würde ich auch jedem empfehlen, wenn man programmieren lernen will, überleg dir ein Projekt, das du machen willst und dann lernst du die Sprachen, um das umzusetzen. Ich wollte eine Website bauen, also habe ich vor allem JavaScript, Frontend-Entwicklung, sowas gelernt. Dann ein bisschen Backend. Immer wenn es nötig war, etwas umzusetzen, habe ich das gelernt. Aber ich bin in der JavaScript-Welt zu Hause, das heißt Node.js, serverseitig und Webseiten halt, ja.
Und dann hast du ja bei einem großen Startup gearbeitet oder war das ein Startup da, wo dein letzter Job vor Parkett oder?
Tribe, ich würde sagen, großes Startup.
Großes Startup. Hattest dann irgendwann den Gedanken, okay, geiler Job, ich verdiene richtig viel Kohle, aber ich will mein eigenes Ding machen oder eher so, ich will was für meine Finanzen machen, weil ich einfach keinen Überblick habe über mein Geld. Also wie kam das eigentlich da zustande?
Nee, weder noch. Vor Stripe war ich bei Daimler, bei Car2Go, beziehungsweise Schernau heißt es heute. Und da war das eher so, okay, Corporate Job, ich, also sehr corporate und ich kann hier nicht so viel verändern, wie ich es gerne würde. Viele kennen das vielleicht, wenn man in so einem Konzern arbeitet und man hat selber übelst Motivation und man hat immer das Gefühl, man wird ausgebremst durch sein Umfeld. Das ist so ein gutes Zeichen, dass du selber was starten musst, ja, und wenn es nur nebenher ist. Und ich hatte immer, ich sag mal, Theorien oder man beschwert sich ja immer über die Chefs oder über das System oder was auch immer. Und ich habe dann auch irgendwann gedacht, ich mag das eben im Driver's Seat zu sein, zu sagen, okay, ich beschwere mich immer über die Leute, aber würde ich es denn gleich machen, wenn ich in deren Situation wäre? Vielleicht gibt es dafür Gründe, die ich nicht kenne oder könnte ich es überhaupt anders machen? So labern kann man viel, beschweren kann man immer. Zeig erstmal, dass du es besser kannst. Und da habe ich schon viel drüber nachgedacht, irgendwas Eigenes zu machen und habe dann gedacht, okay, komm, das Erste, was ich machen kann, um mein Risiko zu minimieren, was das Einkommen betrifft, so Einkommen diversifizieren, Freiheiten schaffen und so. Ich will investieren, ich spare, gerade erst angefangen, meine Finanzen unter Kontrolle zu kriegen. Ich will mehr investieren können, also mache ich einen Nebenjob. Das war das Erste. Und dann habe ich gedacht, okay, statt einen Nebenjob jetzt in einem Café anzunehmen am Wochenende, baue ich eine Software und hoffe, 300-400 € im Monat mehr zu verdienen, die ich investieren kann. Ich wollte meine Sparrate sozusagen erhöhen. Natürlich mit der Hoffnung, dass es größer wird, aber selbst wenn nicht, 500 € im Monat ist immer noch cool, je nachdem, wie viel Aufwand ich reinstecke. Und dann habe ich überlegt, was man machen könnte und die Idee für Parkett hatte ich schon länger, aber da gibt es größere Hürden im Finanzbereich einfach, was auch Daten und so weiter betrifft. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich habe die mentale Kapazität, ich werde nicht genug gefordert im Konzern. So, ich hatte einfach einen Haufen Energie und noch keine Verpflichtung, was Kinder und so betrifft. Jetzt mache ich das nebenher und habe dann 2019 in der Weihnachtszeit halt auf der Couch angefangen, das zu programmieren, weil es ein Tool war, das ich selber gebraucht habe. Mich motiviert es unfassbar, wenn man seinen Fortschritt trackt, egal ob das Fitness ist, Gewicht, Finanzen, was auch immer. Und wenn du siehst, wie dein Vermögen von links unten nach rechts oben geht oder deine Dividendeneinnahmen oder was auch immer dein Fokus ist, das ist einfach unfassbar motivierend. Und dann habe ich eine Visualisierung für mich selber gebaut, weil die Tools, die es gab und Excel und so weiter, wie gesagt, ich bin Softwareentwickler und UI-Entwickler und wusste, das geht besser, das muss besser gehen, das muss automatisierter gehen und so. Und dann habe ich eben eine Software für mich selber erst geschrieben, dann online gestellt, anderen Leuten gesagt, hey, schaut mal hier, das habe ich gebaut, was denkt ihr und so weiter und es war Anklang da, die Leute sind dazugekommen, seitdem ist es gewachsen. Dann wollte ich eigentlich Vollzeit rein. Ich wollte ein Risiko, quasi einen Jump gehen, auch wenn es noch nicht mein Gehalt supportet hätte oder meine Kosten, sagen wir so, und wollte das machen. Dann kam aber Stripe. Ich hatte das schon gekündigt bei Car2Go und danach kam Stripe und hat gesagt, hey, wir haben hier einen Job und wir glauben, du könntest passen, hättest du Bock, dich zu bewerben. Dann habe ich mich beworben, bin durch den Bewerbungsprozess, habe gedacht, die nehme ich eh nicht. Aber Stripe war...
Warum hast du das gedacht?
Ja, weil es Stripe ist. Das ist die Champions League. Das ist wie wenn, für mich war das wie wenn Real Madrid anfragt, ob du... Und du hast davor Kreisliga gespielt oder so. Also völlig utopisch, weil Stripe für mich das Nonplusultra in Qualität, Produkt, in Kultur und so weiter war.
Was macht Stripe für alle, die... Hörer,
Stripe ist Payment-Anbieter im Prinzip und als Entwickler ist deren Produkt Champions League. Das ist einfach so, auch Kultur und so. Das ist ein US-Startup und wir nutzen es bei Parkett, aber auch viele andere deutsche Unternehmen. Also wenn man sieht es als Endkunde nicht, aber wenn ihr ein Abo abschließt im Internet, 100% habt ihr schon irgendwo Stripe benutzt. Wir sind bei ganz vielen Unternehmen im Hintergrund unfassbar tolles Unternehmen, krasse Gründer. Ich war so beeindruckt von denen, ich habe die lange verfolgt und das hört sich wie ein Klischee an oder sowas, aber es war wirklich so, ich hatte eine Liste von den Unternehmen, bei denen ich am liebsten mal arbeiten würde und Stripe stand auf Nummer 1. Ja? Und dann haben die gefragt und ich so, ja, okay, die nehme ich eh nicht, aber ich lerne was im Bewerbungsprozess und wenn die mich ablehnen, dann lerne ich auch warum. So, ich habe das so als Learning Opportunity gesehen, habe dann den Bewerbungsprozess gemacht und am Ende eine fucking Zusage bekommen und ich war so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wollte mich eigentlich selbstständig machen, ja, jetzt bieten die mir hier so ein Epic-Paket und ich darf für die arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich muss da wie ein Schwamm reingehen und so viel lernen, wie es geht, über alles, über Hiring, Teams, wie machen die das, Produkt bauen, priorisieren. Wie läuft es in diesem Unternehmen, dass die so ein krasses Produkt rauskriegen, dass sie so eine Kultur und so ein Unternehmen aufbauen können? Davon will ich inspiriert sein für mein Unternehmen, das ich bauen will, nicht von Daimler. Also ich wollte einfach nochmal einen anderen Einfluss haben. Und dann habe ich gesagt, okay, selbst wenn es nur 6 Monate sind, die werden dann sehen, dass ich nichts drauf habe, dann schmeißen sie mich eh raus. Aber da sauge ich so viel auf, wie ich kann. Dann bin ich hin. Aus den 6 Monaten sind dann am Ende 18 Monate geworden, aber ich habe genau das gemacht. Ich habe wie ein Schwamm alles aufgesaugt. Ich habe mit Leuten geredet, überall, in allen Abteilungen, wo ich einfach lernen wollte. So HR, Recruiting, wie kriegen die krassen Leute rein? Ich war in einer Sales-Org, ich war davor nie in Sales, aber da konnte ich lernen, wie funktioniert so ein Sales-Prozess, wie arbeiten die Sales-Leute. Das war für mich super, super, super hilfreich natürlich.
Was waren deine größten Learnings vielleicht für Leute, die auch ins Management wollen oder gründen wollen, Unternehmer sein wollen? Was sind so?
Aus Stripe? Boah, da müssen wir eigene 4-Stunden-Podcast machen. Also ich habe mir da seitenweise Notizen für mich gemacht. Aber das geht von alles, von Leadership, von Gründen, von Remote-Teams aufbauen. Ich war ja da auch das erste Mal remote. Zu Equipment, IT, wie gesagt, alles HR, Recruiting, Teams, Produkt, priorisieren, wie man mit Kunden redet, Sales, in allen Bereichen wirklich.
Was zeichnet denn einen guten Leader aus? Auch eine 4-Stunden-Folge?
Ich weiß nicht, ob ich, das müssen vielleicht meine Mitarbeiter eher sagen, weil ich kann dir nicht sagen, ob ich ein guter Leader bin oder nicht, das können die dir sagen, aber ich denke, für mich, also was mich immer bei einem Manager beeindruckt hat, wenn ich einen hatte, war, wenn es irgendwie natürlich in so eine Mentor-Mentee-Rolle so reingekommen ist, wenn man merkt, er erklärt einem auch ein bisschen auf Metaebene Sachen, sei es Verhandlungen oder Ziele erreichen oder sonst irgendwas. Aber vor allem auch, wenn er die Struggles von dir wegabstrahiert hat und du checkst es gar nicht, dass es in Sachen passiert. Also ich mache mal ein Beispiel, das glaube ich, sehr viele IT-Manager, sagen wir mal, die Ziele erreichen wollen, aber starke Probleme haben und das ist eine 50% Frauenquote in einem Entwicklerteam als Beispiel. Und mein Manager hat es hingekriegt bei Stripe. Und den meisten ist es nicht aufgefallen, es war halt so. Aber ich bin irgendwann hin, weil ich war selber Engineering-Manager bei Daimler und ich wusste, wie schwer das ist oder bei Car2Go. Und bin dann zu ihm und habe gefragt, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann hat er mir so die Story dahinter erzählt und alles, was er so gemacht hat und was er dafür machen musste. Und das finde ich einfach abartig beeindruckend, wenn Leute dann sowas erreichen, aber das gar nicht an die große Glocke hängen, nicht erzählen und so. Und dann natürlich dafür sorgen, dass man sich selber weiterentwickelt, dass die Ziele vom Unternehmen weiterkommen und so und einen guten Teamzusammenhalt schaffen. Das sind alles tolle Sachen, aber Menschen sind verschieden. Es gibt verschiedene Führungsstile und verschiedene Sachen, die jemand inspirieren oder begeistern. Das Schwierige ist, du musst das Team finden, das auch dazu passt. Ja, und es gibt, also keine Ahnung, von Steve Jobs hört man ja, dass er ein Tyrann war, aber halt super product-focused. Und die Leute, die was Krasses erreichen wollen, aber mit so einem Tyrannen klarkommen oder so zumindest tolerieren, die gehen vielleicht in sowas auf, andere wieder nicht. Es muss, wie immer mit Menschen, muss es zusammenpassen, vom Team und vom Manager her. Und zumindest bei Parkett, glaube ich, habe ich ein unfassbar tolles Team zusammengekriegt und ich habe das Gefühl, wir harmonieren extrem, extrem gut.
Und dann warst du bei Stripe, 18 Monate sind vergangen und du hast gedacht, okay, ich mache jetzt irgendwie nebenbei nach der Arbeit Parkett, programmier da, es läuft gut. Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, fuck it, ich kündige den Job, ich gehe all in?
Als ich gekündigt habe, war ich Mitarbeiter Nummer 5. Also ich habe zuerst andere Leute eingestellt, weil ich immer so gedacht habe, okay, jetzt ist genug Kohle da für einen oder genug Umsatz für einen Mitarbeiter oder für ein Gehalt. Was macht denn jetzt am meisten Sinn für Parkett? Weil ich arbeite ja sowieso schon quasi 8 Stunden am Tag nachts für Parkett. Wenn ich jetzt kündigen würde, dann würde ich auch wieder 8 Stunden dafür arbeiten. Und die 9, 8 Stunden, die ich kriege, würden eher in mein Privatleben fließen, weil das habe ich komplett vernachlässigt. Macht es nicht mehr Sinn, jemand anders dazu zu holen? Und dann halt die ersten Programmierer oder Marketing und so. Habe es halt immer versucht, was ist das Beste für Parkett, so zu investieren. Deswegen habe ich zuerst andere Leute eingestellt. Aber irgendwann, ganz ehrlich, du hast 5 Mitarbeiter und irgendwann fragen dich die Leute auch, sag mal, ich komme in ein Unternehmen rein und der Chef arbeitet selber nicht Vollzeit da, hat noch einen anderen Job. nimmt er das überhaupt ernst? Und auf der anderen Seite Customer Support mit den wachsenden Userzahlen, wenn du dann 10.000 User, 15.000 User und so weiter hast, kommst du irgendwann auch nicht mehr hinterher. Und deine Aufmerksamkeit ist halt so gespalten und es wird einfach nicht weniger. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich den Jump. Es geht sowohl finanziell als auch es macht Sinn. Mir ist klar, wo es hingehen kann. Ich habe auch eine Strategie, um da hinzukommen. Und jetzt gehe ich da rein und gehe executen sozusagen. Und bei Stripe habe ich wollte auch im Positiven raus, im Sinne von, ich wollte da niemand hängen lassen oder von heute auf morgen weg und bla bla bla. Deswegen habe ich mich auch noch auf so ein paar Monate dann committed, um so eine Übergangsphase für sie zu haben oder fürs Team. Die Entscheidung habe ich getroffen, als ich gemerkt habe, ich schaffe es mental und physisch nicht noch ein Jahr. Ich war am Ende. Ja, im Sommer 2022 bin ich Vollzeit im Parkett. Also in dem Winter davor, Januar 2022, habe ich gekündigt. Ich war komplett im Eimer. Ich habe da reflektiert so ein bisschen im Dezember und habe einfach gemerkt, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nichts gemacht. Ich war wirklich nur am Rechner. Ich bin aufgestanden um 6 Uhr morgens am Rechner, dann um 9 Uhr bei Stripe angefangen bis abends 18 Uhr, 19 Uhr, was auch immer. Und dann Rechner, den anderen Rechner wieder auf und weitergemacht bis nachts um 1. Jeden Tag, 7 Tage die Woche. Es ist nicht gesund. Ja. Keine Freunde gesehen in der Zeit. Da war Covid auch währenddessen. Das hat zumindest nicht so ein riesenschlechtes Gewissen, dann keine Freunde zu sehen, zumindest die erste Zeit da. Aber auch privat, meine Frau, ich habe dann in der Zwischenzeit ein Kind bekommen und alle jungen Eltern wissen, dass das ein ganz eigenes Game ist, ein ganz eigenes Projekt sozusagen. Ich habe einfach gemerkt, das kann ich nicht noch ein Jahr machen. Ich bin kurz vom Burnout oder was auch immer und ich muss irgendwas ändern.
Wie hast du das wahrgenommen? Also wenn du sagst, du komplett am Ende so viel gearbeitet, hast du das irgendwie gespürt psychisch, dass du einfach merkst, du hast gerade selbst angesprochen, kurz vorm Burnout oder so, wie hast du das gemerkt?
Also verschiedene Sachen. Zum einen, man sieht es optisch. Wenn ich mir die YouTube-Videos von damals angucke, ich habe ja damals auch schon gestreamt und habe alles so transparent geteilt, wenn ich mir die angucke, das sieht sich einfach ungesund aus. Also übergewichtig. Ich sollte ja eigentlich eine natürliche Bräune haben. Die war da sehr, ja, nicht sonderlich vorhanden. War nicht viel draußen. Ich habe das gemerkt durch Freunde, die mir gesagt haben, oder auch meine Frau, wenn ich in einem Dinner war oder Freunde waren da und wir haben gegessen, ich war nicht anwesend, kopfmäßig. Ich war in Gedanken immer bei diesem Business. Ich konnte nicht abschalten, war immer hibbelig, viel aufs Handy geschaut, um zu gucken, wie es läuft. Ist es down? Haben Kunden geschrieben, was auch immer. Also Beziehungen haben gelitten. Ich persönlich, mein Körper hat gelitten und mental vor allem, ich war einfach komplett platt. Ich hatte keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken. Ich hatte keine Kapazität, um nachzudenken, was schenke ich meiner Frau zum Geburtstag? Oder wo feiert meine Tochter ihren ersten Geburtstag oder so? Es hat nichts mehr reingepasst in meinen Kopf. Und das war so, ich würde es niemand empfehlen. Ich persönlich würde es wieder so machen, aber ich würde es niemand empfehlen oder zumindest mit anderen Prioritäten. Dass Sport zum Beispiel eine Priorität ist, das war eins der ersten Sachen, die ich geändert habe, nachdem ich gekündigt habe. Ich gesagt so, und jetzt jeden Tag Gym. Jeden fucking Tag gehst du morgens ins Gym.
Machst du es heute noch?
Ja, egal was ist. Da kann mir jeder da kann mich ein Leo Ginsberg zum Podcast einladen. Ich komme erst um 10, weil ich vorher ins Gym gehe, immer.
Wenn du sagst, du würdest es wieder machen, heißt das, es gehört dazu, so ein Lifestyle, wenn man gründet, wenn man Unternehmer ist, wenn man was erschaffen will?
Also ich habe mir natürlich ein paar Hürden gesetzt, die nicht jeder machen muss, die auch nicht jeder macht. Ich habe gesagt, ich will Bootstrap, keine Investoren und ich will es auch alleine machen, kein Co-Founder.
Also extra schwer gemacht nochmal so ein bisschen.
So kann man es sich vielleicht sagen. Also was ich jedem empfehlen würde, wenn man noch keine Kinder hat, ist, mach diese erste Phase jetzt, bevor du ein Kind hast, bevor du diese Verpflichtungen hast. Du hast mehr Zeit, als du glaubst. Das sieht man aber erst, wenn man ein Kind hat. Das ist das eine, was ich jedem empfehlen würde, der noch kein Kind hat. Und generell dieses neben dem Beruf starten, das würde ich zwar empfehlen, das zu tun, schnell validieren, aber man kann den Jump halt früher machen. Ich wollte halt noch zu Stripe und da den aufsaugen, wie es läuft da. Aber das ist halt auch ein Unternehmen, das sehr fordernd ist, weil die zahlen gut, aber sie erwarten auch entsprechend Execution. Nicht Überstunden, aber einfach Vollgas die ganze Zeit. Und die 8 Stunden, die man dann da arbeitet, danach bist du einfach platt komplett. Aber man muss auch ehrlich sagen, und das weiß jeder, der in irgendeinem Riesenkonzern arbeitet, ja, da kommst du eher mit Energie nach Hause, außer vielleicht Soul-Crushing-Meetings oder so. Aber normal, also die meisten Leute sind da nicht bis zum Ende gefordert oder so. Und da nebenher kann man das dann vielleicht schon eher machen. Es kommt immer darauf an, wie die Umstände sind. Ich würde es wieder machen, weil es hat für mich funktioniert und es war ein Opfer, wo ich mir denke, so in einem 20-Jahre-Horizont 2 Jahre so zu opfern, ist verkraftbar. Aber ich habe von Anfang an auch meiner Frau gesagt, das ist eine Phase, die wir brücken müssen und dann irgendwann wird es aufhören, entweder weil ich Vollzeit reingehe oder weil es nicht funktioniert. Aber ich muss es beweisen und ich muss alles dafür tun, um zu gucken, funktioniert es als Unternehmen oder nicht. Kann das profitabel sein? Bezahlen Leute Geld dafür? Kann ich das bauen? Kann ich das handeln? Und als dann verschiedene Checkpoints bewiesen waren, dann kann man eben die Entscheidung treffen für mich.
Und hast du jetzt Zeit zu überlegen, was du deiner Frau zum Geburtstag schenkst?
Jetzt habe ich die Zeit, ja.
Was hast du geschenkt?
Oh Gott, das war letztes Jahr im Sommer. Was habe ich geschenkt? Ich glaube, das war eine hübsche Sonnenbrille, die sie gekriegt hat letztes Jahr. Aber die Kapazität ist auf jeden Fall da und die Flexibilität im Tag auch. Also allein schon sowas wie, wir hatten es ja auch im Vorfeld davon, auch eine Freiheit, die ich den Mitarbeitern halt ermöglichen wollte. Und das ist auch gut so, das haben wir auch. Dass wenn zum Beispiel das Kind eben krank wird, kann ich in die Kita, dass ich dann sagen kann, komm, ich verbringe den Vormittag mit ihr, spiele mit ihr und so weiter. Und dann mittags machen wir einen Switch. Und dann arbeite ich halt abends ein bisschen länger, wenn sie im Bett ist oder sowas. Diese Flexibilität ist so unfassbar viel wert für junge Eltern, meiner Meinung nach. Und wir haben mehrere junge Eltern im Team und die bestätigen das auch. Und da wird auch nicht gefragt. Wenn jemand sagt, ich kann jetzt gerade nicht, dann ist das so, das ist fein. Solange insgesamt die Arbeit gemacht wird und wir Gas geben und so weiter, ist es ein Geben und Nehmen. Und das ist finde ich sehr, sehr angenehm.
Abschließend zum Thema Unternehmertum gründen. Was wäre so dein wichtigstes Learning, was du gerne gewusst hättest, als du mit angefangen hast oder irgendwie mit 20, Anfang 20? Was hättest du gerne für einen Rat bekommen von einem, der jetzt da ist, wo du bist?
Also genau das, was ich gesagt habe, ich hätte viel früher anfangen müssen. Also am liebsten hätte ich mit 25 angefangen oder mit 28. Ja, ich weiß, in den 20ern, da hat man noch ein paar andere Lifestyle-Prioritäten, die absolut Sinn machen. Also so, ich finde es schon in Ordnung, da sein Leben zu genießen. Nicht nur in Ordnung, ich würde es auch empfehlen, aber ich würde früher anfangen. Ich habe erst mit 30 oder so überhaupt angefangen, mich um meine Finanzen zu kümmern. Das mit 3, 4, 5 Jahre früher wäre ja sehr, sehr gut. Und ich kenne auch andere Gründer, die haben das geschafft, das aufzubauen. Die haben so die ersten 5 Jahre Unternehmertum hinter sich gebracht, bevor sie ihr erstes Kind bekommen haben. Und es ist ein ganz anderes Game dann, wenn du Kinder hast. Weil dann kannst du diese Freiheiten, die du dir aufgebaut hast, und da die Möglichkeiten dann auch nutzen, wenn die Kinder da sind. Und das war bei mir nicht. Ich musste es quasi gleichzeitig aufbauen. Das heißt, früher Anfang war so das Hauptding. Ansonsten irgendwelche besonderen Überraschungen, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Nee, ich glaube, ich habe immer mich gut mit anderen Gründern ausgetauscht, habe mich gut vorher informiert eigentlich und wusste dann relativ zügig, was auf mich zukommt. Ich habe natürlich Fehler gemacht, selbstverständlich, aber jetzt keine, wo ich sage, die müssen unbedingt vermieden werden oder so. Die macht man lernt daraus und als Gründer macht man eigentlich nichts anderes, als Probleme zu lösen. Manche größer, manche weniger groß. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin auch relativ happy, beziehungsweise ich hatte relativ viel Glück, wie es bisher gelaufen ist. Von dem her würde ich sagen, die Sachen, die ich genannt habe, früh anfangen und so weiter, waren die wichtigsten so für mich. Ja.
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Sumit. Nächste Woche, da sprechen wir über sein Depot und wie er investiert. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.